Die Radio Wissen. Update.
Die Mitteilung von Shell heute kam plötzlich und unerwartet. Shell gibt die umstrittenen Bohrungen in der Arktis auf. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Mein Name ist Maike Rosenplänter.
Update.
Die Küste von Alaska gilt als Goldgrube für die Ölsucher. Schätzungen zufolge liegen hier etwa 30% des noch unangezapften Erdgases und 12% der weltweiten Erdölreserven. Und doch, der britisch-niederländische Konzern Shell gibt seine Probebohrungen auf. Die bisherigen Funde von Öl und Gas in diesem Teil der Arktis seien enttäuschend, hieß es in einer kurzen Pressemitteilung. Deshalb beendet Shell das Projekt, versiegelt das Bohrloch wieder und zieht sich aus der Arktis zurück. Weitere Bohrungen seien auf absehbare Zeit nicht geplant, heißt es. Bei Naturschützern war das Projekt höchst umstritten. Am Wochenende hatte Greenpeace in Deutschland mit einer Aktion an Shell-Tankstellen gegen die Bohrungen demonstriert. Die Umweltschützer hatten immer wieder auf die Gefahren einer Ölplattform in der Arktis hingewiesen und argumentiert, dass das geförderte Öl den Klimawandel vorantreibt und die Förderung Eisbären, Walrosse und Robben gefährdet. Dementsprechend erfreut ist jetzt auch Ian Duff von Greenpeace London.
Wir sind hocherfreut über diese Nachricht. Dies ist ein großer Sieg für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die jahrelang gegen die Pläne von Shell für Bohrungen in der Arktis protestiert haben und zeigt, dass wir Unglaubliches erreichen können, wenn wir gemeinsam dafür kämpfen.
Erst im Juli hatte Shell damit begonnen, in dem Bereich in der Arktis zu bohren, der Burger Jay genannt wird. Das Gebiet liegt in der Chukchin-See, etwa 250 Kilometer von der Küste Alaskas entfernt. Die US-Regierung hatte im Mai die Bohrungen erlaubt und dafür viel Kritik geerntet. US-Präsident Barack Obama hatte das Ganze so begründet: Solange wir unsere Energieversorgung noch nicht über erneuerbare Energien abdecken können, muss sich unsere Wirtschaft auf Öl und Gas stützen. Und solange das der Fall ist, sollten wir eher heimische Vorkommen nutzen und nicht so viel importieren. Und wir sollten uns auf die höchsten Sicherheitsstandards stützen, unsere eigenen.
Now, even as we accelerate this transition, our economy still has to rely on oil and gas. And as long as that's the case, I believe we should rely more on domestic production than on foreign imports. And we should demand the highest safety standards in the industry, our own.
Warum Shell das Projekt jetzt aufgegeben hat, das ist nicht ganz klar. Offiziell spricht das Unternehmen von hohen Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt. Außerdem sei nicht absehbar, welche unvorhersehbaren Vorschriften und Regulierungen künftig von der US-Regierung kommen könnten. Damit spielt das Unternehmen wahrscheinlich auf eine Ankündigung von Hillary Clinton an. Die Präsidentschaftskandidatin, die bei den Demokraten als Favoritin gilt, hatte die Bohrerlaubnis von Obama offen kritisiert. Im Falle ihres Wahlsieges drohte sie, die Erlaubnis zurückzuziehen. Dementsprechend sieht auch der BBC-Wirtschaftsexperte Kamal Ahmed verschiedene Faktoren für die Entscheidung.
I think this is part commercial.
Dies ist eine wirtschaftliche und eine politische Entscheidung. Zum einen haben die Tests nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Zum anderen aber hat Shell nach einem jahrelangen Kampf mit Washington und mit Umweltschützern nun entschieden, dass die politischen Kosten dieses Projekts einfach zu hoch sind.
Außerdem ist der Ölpreis derzeit sehr niedrig. Deshalb sind die Bohrungen weniger lukrativ. Ob das auch künftig so bleiben wird, ist natürlich nicht klar. Und so hat auch Shell bekannt gegeben, dass das Unternehmen grundsätzlich nach wie vor erhebliches Potenzial in dem Gebiet sieht, aber eben nicht in absehbarer Zeit.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf Twitter sind die ersten Reaktionen vor allem freudige. Andrea Stift schreibt: Hurra, 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 wie mich das freut. Shell hört damit auf, in der Arktis herumzubohren. Und SoCam Set twittert: Hätte ich auf einem Stuhl gesessen, wäre ich von selbigen gekippt. Auf Zeit Online gibt es auch erstmal ein großes Hallo für die Neuigkeiten. Der, der seinen Namen tanzt, schreibt: Feine Sache. Fracking ist sinnlos geworden, Alaska wird shellfrei. Mal sehen, wie viele Jahre der Zustand zu halten sein wird. Nutzer The One weist aber darauf hin: Gestoppt wird die Bohrung lediglich, weil der Kosten-Nutzen-Effekt nicht stimmt. Sobald jedoch die besser erreichbaren Ölreserven zu Neige gehen, wird der Ölpreis bei gleichbleibend hoher Nachfrage steigen. Spätestens dann wird es auch rentabel sein, die Bohrungen in Alaska fortzuführen. Und Markus Hamster meint: So schnell, wie wir das Öl aus der Welt saugen, wird es nicht ersetzt werden können. Die dringende Frage ist nicht, wie lange das Öl noch reicht, sondern wie schnell wir es schaffen, Alternativen für die größten Ölverbraucher zu finden. Also zuallererst die Umstellung vom Verbrennungsmotor auf einen Elektromotor im Auto und in der Industrie. Und man darf nicht vergessen, dass nicht nur Öl, sondern alle Ressourcen begrenzt sind. So wird man langfristig nicht darum herumkommen, den Lebensstil grundlegend zu ändern. Immerhin, uns betrifft das wohl nicht mehr. Die Sintflut also nach uns.
Was sonst noch wichtig war?
Sepp Blatter will Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA bleiben, trotz der Ermittlungen gegen ihn. Nach Angaben seines Anwalts hat Blatter das heute seinen Kollegen bei der FIFA bekannt gegeben. Demnach plant Blatter, bis zur Wahl des neuen Präsidenten im Februar im Amt zu bleiben. Die Wahl war schon im Juli beschlossen worden, nachdem Blatter wegen des Korruptionsskandals seinen Rückzug vom Chefposten angekündigt hatte. Letzte Woche hatte die Schweiz ein Strafverfahren gegen Blatter eröffnet. Er wird verdächtigt, Gelder veruntreut und seine Pflichten als FIFA-Vorsitzender verletzt zu haben. Der Skandal um die gefälschten Abgaswerte bei VW ist jetzt auch bei der deutschen Justiz angekommen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat bekannt gegeben, dass sie gegen den Ex-Chef von VW, Martin Winterkorn, ermittelt. Dabei geht es um den Vorwurf des Betrugs. Die tschechische VW-Tochter Skoda hat heute mitgeteilt, dass auch in ihren Autos teilweise die fragliche Software eingebaut ist. Nach Angaben des Unternehmens sind 1,2 Millionen Fahrzeuge davon betroffen. Vorher hatte auch Audi bekannt gegeben, dass weltweit 2,1 Millionen ihrer Autos mit der Software herumfahren. In Deutschland sind es demnach knapp 600.000. Diese Software verschönt Abgaswerte bei Tests. Möglicherweise stoßen die Autos im Alltag zu viele Schadstoffe aus, um zugelassen zu sein. Deshalb hat sich auch das Kraftfahrtbundesamt eingeschaltet. Die Behörde hat VW eine Frist gesetzt. Bis Mitte nächster Woche soll es einen Zeitplan und Lösungsvorschläge geben. Gibt es die nicht, könnten die betroffenen Autos ihre Zulassung verlieren. Heißt, sie dürften dann nicht verkauft und nicht gefahren werden. Das Kraftfahrtbundesamt selbst rechnet aber nicht damit, dass es soweit kommt. Der ehemalige Bundeswehrstandort Kunduz ist zum großen Teil von Taliban-Kämpfern erobert worden. Die Islamistenkämpfer haben Fotos veröffentlicht, auf denen sie auf einem zentralen Platz in der Stadt zu sehen sind. Man kann darauf auch sehen, dass sie dort ihre Fahne gehisst haben. Die Polizei berichtet, dass die Taliban-Kämpfer im Moment etwa die Hälfte der Stadt kontrollieren. Nach Augenzeugenberichten haben sie Kunduz aus mehreren Richtungen angegriffen und die wichtigsten Zugangsstraßen eingenommen. An der Stadtgrenze soll es schwere Gefechte mit der afghanischen Polizei geben. Die Bundeswehr war mehrere Jahre lang für die Sicherheit in Kunduz mitverantwortlich. Im Rahmen des NATO-Einsatzes dort wurden 25 deutsche Soldaten in der Region getötet. Die Bundeswehr hat ihr Feldlager in Kunduz vor 2 Jahren aufgegeben. Heute sind in Stuttgart 2 Männer verurteilt worden, weil sie von Deutschland aus den Bürgerkrieg im Ostkongo mitgesteuert haben. Der Hauptangeklagte muss für 13 Jahre ins Gefängnis, sein Komplize für 8 Jahre. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden von Mannheim aus eine Bürgerkriegsmiliz im Kongo angeführt haben, per Satellitentelefon, SMS und E-Mail. Sie sind demnach unter anderem für mehrere Massaker mit vielen Toten verantwortlich. Verurteilt wurden sie wegen Rädelsführerschaft in einer ausländischen Terrorgruppe und Beihilfe zu Kriegsverbrechen. Der Prozess ist der erste in Deutschland, bei dem ein neues Völkerstrafrecht angewandt wurde. Er dauerte mehr als 4 Jahre. Viele Zeugen wurden aus Afrika eingeflogen oder per Videokonferenz in den Gerichtssaal geschaltet. In Duisburg hat es heute zum ersten Mal ein Urteil zur Love Parade-Katastrophe gegeben. Ein Feuerwehrmann wollte Schadensersatz erstreiten, sowohl vom Veranstalter als auch vom Land Nordrhein-Westfalen. Er hatte angegeben, von seinem Einsatz bei der Love Parade traumatisiert zu sein. Vor mehr als 5 Jahren sind dort im Gedränge 21 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt worden. Strafrechtlich ist die Love Parade-Katastrophe noch nicht aufgearbeitet. Das Landgericht Duisburg prüft noch, ob es eine Anklage gegen 10 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Veranstalters zulässt.
Und sonst in der Welt?
Zu Beginn eines jüdischen Festes ist es an der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem wieder zu Zusammenstößen gekommen. Inzwischen hat die israelische Polizei die Moschee für Palästinenser geschlossen, damit jüdische Gläubige ohne Probleme auf den Tempelberg kommen. Normalerweise dürfen sie dort nicht hin. Das Areal spielt für beide Religionen eine sehr wichtige Rolle, deshalb kommt es dort immer wieder zu Konflikten. Palästinensische Jugendliche hatten heute mit Steinen auf die israelische Polizei geworfen. Die antwortete mit Tränengas und Blendgranaten. Mehrere Menschen wurden verletzt. Das Laubhüttenfest ist ein jüdisches Wallfahrtsfest. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten. Was Frauen angeht, ist Japan eine ziemlich altmodische Gesellschaft. Das hat sich jetzt wieder gezeigt, als die Regierung Unternehmen mit Geldprämien belohnen wollte, wenn sie mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Problem? Keine einzige Firma hat sich für das Programm beworben. Eigentlich hatte man mit 500 Interessenten gerechnet. Im Oktober will die Regierung das Förderprogramm noch einmal auflegen, diesmal mit noch stärkeren Anreizen für die Unternehmen. In Japan ist der Anteil von Frauen, die berufstätig sind, niedriger als in den meisten anderen Industrieländern. Grund dafür sind unter anderem mangelnde Betreuungsangebote und ein tief verwurzelter Sexismus. Estland hat seinen ersten komplett russischsprachigen TV-Sender gestartet. Die Regierung hofft, dass mit dem Programm die große russische Minderheit im Land erreicht wird und sie dann nicht mehr so unter dem Einfluss aus Moskau steht. Bisher nutzen viele Russen in Estland russische Medien, die dem Kreml nahestehen und dessen politische Sicht verbreiten. Der neue Sender ETV Plus sendet täglich 10 Stunden Informationen und Unterhaltung. Die einzelnen Sendungen sind in estnischer Sprache untertitelt, sodass auch Esten das Programm verfolgen können. Ein Viertel der Einwohner der früheren Sowjetrepublik Estland sind ethnische Russen. Zwischen ihnen und der estnischen Mehrheitsbevölkerung kommt es immer wieder zu Spannungen.
Wissensnachrichten.
Palmöl, das ist fast überall drin, in Lebensmitteln, Kosmetik, in Waschmitteln. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Palmen für das Öl werden auf riesigen Plantagen angebaut und dafür wird Regenwald abgeholzt. Die Umweltschutzorganisation WWF hat nachgefragt, ob deutsche Unternehmen darauf achten, wo ihr Palmöl herkommt und ob das aus nachhaltigem Anbau ist oder nicht. Ann-Kathrin Horn aus unseren D-Radio-Wissen-Nachrichten. Wie ist denn da jetzt das Fazit?
Also es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte. Ich fange mal mit der guten an. Immer mehr Unternehmen in Deutschland haben das Thema Nachhaltigkeit bei Palmöl auf dem Schirm und kaufen Palmöl, das zertifiziert ist, also bei dem der Anbau und der Handel überwacht wird. Sie gucken also, woher es kommt. Mhm. Die schlechte Nachricht ist laut WWF, 40% der Unternehmen geben keine Auskunft über ihren Palmölimport. Und die NGO wertet das so, dass diese Unternehmen keine Standards haben.
So, und welche Hersteller in Deutschland achten jetzt auf Nachhaltigkeit? Und welche nicht?
Ja, der WWF hat 200 Unternehmen befragt. Besonders negativ aufgefallen sind Pharmaunternehmen und Futtermittelhersteller. Die verwenden auch viel Palmöl. Die haben dem WWF erstens kaum Infos gegeben und wenn, dann kaufen sie fast kein Palmöl aus zertifiziertem Anbau. Wesentlich besser abgeschnitten haben Supermarktketten. Die achten laut WWF mittlerweile oft auf die Händler und können sehr detailliert sagen, wo das Öl herkommt.
Und welche Unternehmen sind da am besten?
Also am besten sind Edeka, Rewe und Kaufland. Der Bio-Supermarkt Tegut hat wiederum nicht so gut abgeschnitten. Hm. Bei Drogerien ist das Ganze etwas schwieriger, weil die verarbeitetes Palmöl verwenden. Da ist das dann automatisch etwas intransparenter. Am besten hat DM abgeschnitten, dann kommt erstmal nichts. Rossmann hat keine Angaben gemacht, deswegen letzter Platz. Wer die Liste nachschauen möchte, dann mal auf die Seite vom WWF gehen und da zur Rubrik Presse.
Vom Palmöl kommen wir jetzt zu Viren. Da haben US-Forscher nämlich eine gewagte These aufgestellt.
Ja, sie sagen nämlich, Viren sind Lebewesen. Also um als Lebewesen zu gelten, muss man eigentlich gewisse Dinge können. Man braucht Mitochondrien, Ribosomen, Zellplasma und man muss sich vermehren können. Bakterien zum Beispiel sind Lebewesen, Viren aber nicht laut dieser Definition. Die können sich nämlich nur mit einem Wirt vermehren und nicht allein.
Und wie kommen die Forscher jetzt drauf, dass das doch Lebewesen sind?
Die sagen, wenn man guckt, wie sich Viren entwickelt haben, dann sieht man, Viren haben im Prinzip den gleichen Stammbaum wie andere Lebewesen und haben sich dann eben wegentwickelt und ihre Fortpflanzung ausgelagert, weil es praktisch ist. Also die Forscher sagen, wenn man das so sieht, dann sind Viren eben doch Lebewesen.
Gewagte These. Was auf jeden Fall sicher feststeht, ist Folgendes. Dieses Jahr wird es nichts mit Rekorden für Bergsteiger. Auf dem höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest, ist die Saison jetzt vorbei
Und dieses Jahr hat kein einziger Bergsteiger den Gipfel erreicht.
Genau, also jetzt ist auch der letzte Tourist umgekehrt, der unterwegs war. Er sagt, wenn er weitergelaufen wäre, hätte er das nicht überlebt. 2015 ist damit das erste Jahr seit Jahrzehnten, in dem es kein Mensch zum Everest-Gipfel schafft.
Weil die Bedingungen so schlecht waren.
Also hauptsächlich hat es mit dem Erdbeben in Nepal zu tun. Das war ja Ende April. Und dabei wurde auch das Basislager für die Bergsteiger zerstört. Und die Tourveranstalter hatten alle Reisen gecancelt, auch von der chinesischen Bergseite aus. Also es waren dieses Jahr einfach weniger Bergsteiger zum Gipfel unterwegs.
Danke an Katrin für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend kann man in vielen Regionen einen schönen Sonnenuntergang genießen. In der Nacht bleibt's dann meistens klar. Gebietsweise kann es Nebel geben. Morgen wird's fast überall heiter, wenn sich der Nebel dann verzogen hat. Das Ganze bei 10 bis 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.